Diese Predigt wird zur Verfügung gestellt von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Schwabach, Albrecht-Dürrer-Straße 37. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.lkg-schwabach.de.
Ja, zumindest, dass Sie im Gottesdienst sitzen, ist ja schon mal typisch für Sie heute Morgen. Ich muss mal ein bisschen schauen, wer denn vielleicht ein paar dunkle Ränder unter den Augen hat. Sich vielleicht heute Nacht ein bisschen mit der Olympiade beschäftigt hat. Oder macht ein Christ sowas nicht? Stellen Sie sich das mal vor. Sie sitzen vor dem Fernseher und schauen Olympiade, Winterolympiade, Zieleinlauf, Biathlonstaffel, Langlaufstaffel. Können Sie sich aussuchen. Und es hat ein deutscher Läufer, der Schlussläufer der deutschen Staffel, hat die Chance zu gewinnen. Und er kämpft sich auf das Ziel zu. Neben ihm, direkt neben ihm, ein Läufer einer anderen Nation. Und sie schauen zu und sind total gespannt. Wer schafft's jetzt? Und dann hören sie die Stimme des Moderators. Wenn Sie wollen, dass der deutsche Läufer gewinnt, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie möchten, dass der andere Läufer gewinnt, drücken Sie bitte die 2. Also diese Ansagen kennen wir ja nicht unbedingt von Sportübertragungen, aber darum wird es heute gehen, will ich denn ein typischer Christ sein oder nicht? Ich möchte von dem Gedanken, den Jesus mal äußert, an dieses Thema herangehen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also, mich beschäftigt die Frage auch, wie kommen Menschen darauf, die keine Christen sind, dass Christen so sind, wie uns das gerade zitiert worden ist, wie wir beschrieben werden von außen. Und ich habe einen Text für heute, den Sie auch im Programmblatt finden, der beschreibt, was für einen Christen typisch ist, und auch, was für einen Christen nicht typisch wäre. Da geht es nicht um Dummheit oder um aus dem vorletzten Jahrhundert oder dem Leben nicht gewachsen, sondern es geht um das, was in der Eigensicht auch so ein bisschen beschrieben worden ist. Was haben Christen denn für einen Charakter? Was haben die denn für Verhaltensmerkmale? Wir haben vor 4 Wochen darüber nachgedacht, dass wer Jesus nachfolgt, dass er ein neuer Mensch wird. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und diesen Gedanken möchte ich gerne ein bisschen weiterverfolgen. Wie ist es denn mit einem neuen Leben als Christ? Wie stellt sich das denn dar? Wie sieht das denn aus? Und der Paulus, von dem auch dieser Satz stammt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Der schreibt an die Gemeinde in der Provinz Galatien: Ich rate euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zur abergläubischen Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt. Jetzt habe ich meinen Text verloren. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Welt, neue Welt kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Wenn Sie nochmal an Ihren Fernsehsessel und an den Zieleinlauf dieser Langlaufstaffel denken, die Herausforderung an diesem Text ist, wir entscheiden selber, ob wir einen Lebensstil haben, der zu einem Christ richtig typisch passt, oder ob wir so leben, dass wir sagen, na, da stimmen Reden und Tun doch nicht überein. Die grundlegende Entscheidung, die der Paulus hier beschreibt, ist, möchte ich mich von Gottes Geist bestimmen lassen? Also bin ich bereit, die Führung meines Lebens jemandem anderes zu geben, nämlich der dritten Person des dreieinigen Gottes, dem Heiligen Geist? Bin ich bereit, mich dem dreieinigen Gott anzuvertrauen, auszusetzen, unterzuordnen? Oder eben nicht? Die Alternative beschreibt der Paulus mit: Wenn nicht, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen, nein, dann selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. So beschreibt die Bibel den Menschen, der nicht durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist. So beschreibt die Bibel den Menschen, der kein neues Leben durch Jesus Christus hat, der keine neue Kreatur ist. Selbstsüchtig. Ich-bezogen, egoistisch. Immer wieder konzentriert auf die Frage, was will ich, was dient mir, was tut mir gut, was macht mir Spaß, wie komme ich am besten weg, wie werde ich wohlhabend und so weiter und so weiter. Das ist ein hartes Urteil, das die Bibel über den Menschen fällt. Von Natur aus selbstsüchtig. Ich meiner mir mich haben wollen herrschen. Und wer bereit ist, das aus der Hand zu geben, das abzulegen, diese Ich-Bezogenheit, diese Egozentrik, wer sagt, ich will mich distanzieren von meiner Eigensucht, der, sagt die Bibel, hat die Chance, dass sein Leben revolutionär verändert wird. Wer das nicht will, der wird auch Früchte tragen in seinem Leben. Der wird von diesem Egoismus auch geprägt in seinem Charakter und in seinem Verhalten. Das Ergebnis dieses selbstbestimmten Lebens beschreibt der Paulus so. In Vers 19, wenn Sie mitlesen möchten: Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Jetzt sagen Sie vielleicht, es gibt ja auch Menschen, die anders leben. Ist das nicht ein zu hartes Urteil über Menschen, die ohne Jesus leben? Ist das nicht ein zu hartes Urteil für Menschen, die ihr Leben nicht aus der Hand und in die Hand von Jesus Christus gegeben haben? Ich denke, wenn wir uns ein bisschen umschauen, aufs Ganze gesehen, würden wir dem Paulus auf jeden Fall recht geben. So ein paar Stichworte. Scheidungsrate, 2/3 aller Ehen in Deutschland werden wieder geschieden. Wenn man bei einer Bank im Ausland arbeitet, hat man ganz gute Chancen, sich ein zusätzliches Einkommen zu verschaffen, indem man Bankdaten verkauft, wo potenzielle Steuersünder versucht haben, ihr Geld ins Ausland zu bringen. Wobei beides nicht ganz die feine englische Art ist, weder die Steuerhinterziehung noch der Datenklau, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Aber es macht deutlich, wie wir Menschen so ticken. Denken Sie mal über Managerboni nach oder über Stichworte wie Korruption und Bestechung, Mobbing. Schauen Sie sich unsere Gesellschaft an, wie viel Liebe zu den Schwachen da ist. Ich weiß nicht, wie Sie über Hartz IV denken und über die Diskussion, die da gerade losgetreten worden ist. Die Gleichgültigkeit für die Not der anderen. Also, unser Leben wird geprägt von der Entscheidung, lebe ich es selbstbestimmt, eigensüchtig? Oder bin ich bereit, es unter die Herrschaft von Jesus Christus zu stellen und vom Heiligen Geist prägen zu lassen? Wenn Sie jetzt ein bisschen unruhig werden und sagen, das ist aber zu viel schwarz-weiß gemalt, dann gebe ich Ihnen recht. Denn auch wir Christen leben ja nicht unbedingt fernab von all diesen Stichworten, die ich gerade vorgelesen habe. Aber die Bibel unterscheidet nun mal erst ganz konsequent zwischen Menschen, die dieses neue Leben haben und Menschen, die dieses neue Leben in Jesus Christus noch nicht haben. Und da gibt es wirklich nur schwarz oder weiß. Ich kann entweder Kind Gottes sein oder nicht. Vielleicht haben Sie den Satz noch im Ohr, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Es geht nicht so, dass man so ein bisschen wiedergeboren ist. Genauso wenig, wie man ein bisschen schwanger sein kann. Da ist es wirklich schwarz oder weiß. Allerdings, auch wenn ich mit Christus lebe, dann muss ich mich diesen Fragen stellen, wer bestimmt denn mein Leben? Bestimme ich es doch wieder selber? Oder habe ich es wirklich Jesus anvertraut und lasse es vom Heiligen Geist bestimmen? Also von daher gibt es dann doch wieder Grauzonen. Aber erst, nachdem die Frage geklärt ist, gehöre ich zu Christus oder gehöre ich nicht zu Christus? Auch als Christ lebe ich nicht wie ein typischer Christ. Nicht zwangsläufig. Da gibt es nicht ein ganz oder gar nicht, sondern da gibt es ein mehr oder weniger. Und der Paulus sagt, da gibt es diesen Kampf. So wie in der Loipe kurz vor dem Ziel es den Zweikampf geben kann zwischen den zwei Schlussläufern und beide wollen gewinnen. Ist es im Leben eines Christen ein ständiges Für und Wider, ein ständiges Gegeneinander? Mein egoistisches, selbstbezogenes Wesen will immer wieder die Überhand gewinnen und will immer wieder mein Leben prägen. Und der Heilige Geist, der in jedem neuen, geborenen, wiedergeborenen Menschen ist, der möchte auch gewinnen. Und ständig ist die Frage, wer bestimmt mich jetzt? Und dann können Sie ja mal so in der letzten Woche nachdenken, was waren denn Situationen von Konflikten, von Streit, von Unfreundlichkeit, von Situationen, wo ich... Der Paulus spricht das sexuelle Gebiet an, wo ich da zwischen gut und richtig entscheiden, gut und falsch entscheiden konnte, richtig oder falsch entscheiden konnte. Wie ist das denn mit meinem Konsum? Alkohol spricht der Paulus an, Fressen und Saufen spricht er an. Was sind das so die Knackpunkte in meinem Leben? Freundlichkeit, Unterstützung, für den anderen denken, für den anderen da sein, die Wünsche des anderen höher stellen als meine eigenen. Und wenn wir uns daran erinnern, dann merken wir, ja, es gibt diesen Kampf. Zwischen, im Lutherdeutsch heißt das zwischen Fleisch, also der Selbstbestimmtheit, und Geist, also dem Leben unter dem Heiligen Geist. Ständig tobt dieser Kampf. Und ständig habe ich die Fernbedienung in der Hand und kann zwischen 1 und 2 wählen. Und der Paulus macht nochmal deutlich, wenn ich überhaupt nicht mich dieser Frage stelle, dann habe ich auch keine Fernbedienung in der Hand. Dann habe ich keine andere Wahl, als nach mir und nach meinen Vorstellungen und nach meinen Wünschen und nach meiner Einschätzung der Dinge zu fragen und danach zu fragen, wie komme ich denn am besten durchs Leben? Aber wenn ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, dann habe ich die Wahl. Und es ist schon die Frage, bin ich denn dann ein typischer Christ? Und dann nochmal die Frage nach Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Am besten fragen wir da die anderen. Weil wir können für unser Verhalten relativ, also gerade für die schwierigen, kritischen, falschen Punkte recht blind sein. Also kompetente Gesprächspartner für die Frage, bin ich denn in diesem Sinne ein typischer Christ, wäre zum Beispiel der Ehepartner. Kinder, die ein bisschen größer sind, sind auch hervorragend geeignet. Arbeitskollegen, mit denen man viel zu tun hat. Freunde, die einen erleben, wie man wirklich ist. Die können uns schon sagen, ob wir mehr auf die Eins oder mehr auf die Zwei drücken. Mehr auf das Ich-bezogene, Egoistische oder mehr auf das Geistliche, Liebevolle. Lasst euer Leben, sagt der Paulus in Vers 16, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Das ist eine klare Aufforderung. Das ist die Aufforderung, sich zu entscheiden, wer über mein Leben herrschen darf, mein Egoismus oder der Heilige Geist. Und wenn er uns auffordert, uns zu entscheiden, dann sagt er auch, ihr habt die Wahl, ihr könnt euch entscheiden. Und wenn euch der Heilige Geist führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Was für eine Verheißung. Zu merken, ich muss an mir und an meinem Charakter, an meinem Egoismus, an meiner mangelnden Liebe, an meiner Sturheit, an meinem Zorn, an meinem Unwillen, an meiner Unfreundlichkeit nicht scheitern. Sondern der Heilige Geist gibt mir die Möglichkeit, all diese Schwächen und was sonst noch so da sein mag in meinem Leben zu überwinden. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Ist schon die Frage, erlaube ich ihm das? Erlaube ich dem Heiligen Geist zu urteilen, was gut ist und was falsch ist in meinem Leben? Bin ich geübt darin, das zu unterscheiden? Bin ich geübt darin, zu spüren, wenn der Geist Gottes sagt, hoppla, hier nicht weiter? Wenn der Heilige Geist deutlich macht, stopp, du bist voll auf dem Ego-Trip. Muss ich dann umkehren? Martin Luther hat das Stichwort Buße definiert mit die Sünde hassen und lassen. Und er spricht von der täglichen Buße. Also zu merken, hoppla, hier bin ich gefährdet zu sündigen und das will ich nicht, ich kehre um, ich wende mich wieder Jesus zu und ich unterstelle mich wieder der Leitung des Heiligen Geistes. Bitte um Vergebung und sage, ich fange von vorne an. Das ist ein ständiges Training. Und auch hier können uns die Sportler sicherlich gute Vorbilder sein. Was setzen die alles dran, um jetzt für Olympia fit zu sein? Wie viel ist mir das wert, für Jesus so zu leben, dass es zu ihm passt? Dass Jesus sagt, ja, so ein Mensch, der passt zu mir, der trägt den Namen Christ mit Recht. Bin ich bereit, mich in dieser Disziplin auch zu üben, meiner Selbstsucht abzusagen und mich der Führung des Heiligen Geistes anzuvertrauen? Bin ich bereit, dann stehen zu bleiben, wenn wieder der Egoismus mit mir durchgeht, wenn ich selber wieder entscheiden will, wenn ich unfreundlich werde, wenn ich streite, wenn ich zornig werde, wenn ich zügellos werde? Zu sagen, stopp, hier macht der Heilige Geist deutlich, da geht's nicht weiter. Hier entfernst du dich nur weiter von Jesus und einem Lebensstil, von der zu Jesus passt. Kehr um, wende dich Jesus wieder zu. Bitte um Vergebung. Durch das Blut Jesu, durch das Kreuz und fang wieder von vorne an. Und das Schöne ist, dass der Paulus nicht nur nicht nur sagt, das passt nicht zu euch, das dürft ihr nicht. So hat ein kleiner Junge mal definiert, was Christsein bedeutet. Christsein ist, wenn man nicht darf. Und das stimmt schon zum Teil, aber es ist eben nur die eine Hälfte. Und die andere Hälfte, die schöne, frohe, helle, reich beschenkte Seite, die beschreibt der Paulus ja auch in diesem Text. Nachdem er beschrieben hat, was passiert, wenn wir uns unseren selbstsüchtigen Wünschen hingeben, sagt er, dagegen bringt der Geist in Vers 22, dagegen bringt der Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Stellen Sie sich das mal vor. In Ihrem Leben, in Ihrer Umgebung gäbe es nichts anderes als Menschen, die so leben. Das wäre der Himmel. Wenn ich selber so leben würde und wenn alle Menschen um mich herum so leben würden, das wäre echt der Himmel. Und der Paulus sagt nicht, ihr müsst das jetzt selber schaffen. Ihr müsst euch so eine Treppe zum Himmel bauen. Wenn ihr das und das und das und das leistet, dann kann man vielleicht sagen, du bist ein Christ. Ob ich ein Christ bin, entscheidet sich alleine an meiner Beziehung zu Jesus Christus, ob ich sie habe oder nicht, ob ich wiedergeboren bin oder nicht. Und ein christlicher Lebensstil muss eben nicht aus meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Konzentration, aus meiner eigenen Selbstbeherrschung heraus entstehen, sondern wenn ich bereit bin, mein Leben unter die Herrschaft des Heiligen Geistes zu stellen, dann hat das Konsequenzen. Ganz vereinfacht gesagt, das Einzige, was ich tun muss, ist diese Entscheidung zu treffen. Und alles andere kann ich getrost Gott überlassen. Das ist so, wie wenn ich einen Baum, irgendeinen Obstbaum in eine gute Erde pflanze und ihn gieße, mehr brauche ich nicht zu tun. Die Früchte kommen. Ich weiß, es ist ziemlich vereinfacht, aber so beschreibt der Paulus das hier. Wenn ihr erfüllt seid mit dem Heiligen Geist, dann wird das Konsequenzen haben in eurem Verhalten, in eurem Charakter, in eurem Lebensstil. Übrigens sprechen wir, wenn wir über dieses Thema länger nachgedacht haben, oft über die Früchte des Geistes. Das steht hier aber nicht. Sondern er bringt Frucht hervor. Und die zeigt sich in unterschiedlichen Facetten. Aber es ist nicht so, dass bei dem einen das eine wächst und bei dem anderen das andere, sondern es ist ein Paket, das ja zum Teil Überschneidungen hat, wo es gar nicht so einfach ist, das zu definieren. Wie gesagt, wenn Sie mich fragen, was ist typisch Christ, dann würde ich sagen, wenn diese Stichworte aus den Versen 22 und 23 im 5. Kapitel des Galaterbriefes in meinem Leben wachsen und reifen. Liebe ist die erste. Liebe bedeutet nicht den eigenen Vorteil zu suchen, sondern das Wohl des anderen im Auge zu haben und was praktisch dafür zu tun. Ist das mein Lebensstil? Von mir wegzuschauen und zu sagen, ich habe das Wohl der anderen im Auge. In der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Das nächste Stichwort ist Freude. Jesus sagt mal, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist eine grundlegende Freude eines Christen, die situationsunabhängig ist. Darüber kann ich mich immer freuen. Ansonsten ist Freude natürlich auch abhängig von der äußeren Lebenssituation. Wenn Sie heute Nachmittag irgendwo in der Sonne sitzen und eine gute, irgendwas Heißes zu trinken in der Hand haben und sich des Lebens freuen, ist es was anderes, als wenn Sie gerade großes Leid in Ihrer Familie haben. Aber ob diese Freude, diese grundlegende Freude mein Leben trägt oder nicht, ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Frieden ist das nächste. Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes vermeiden das Trennende, das Verletzende und suchen das Verbindende. Franz von Assisi hat mal gedichtet, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Und die Chancen dazu sind reichhaltig. Weil Streit und Trennung in unserer Umgebung leider weit verbreitet sind. Geduld. An der Stelle müsste ich eigentlich ganz still sein, weil das ist für mich der Punkt, wo ich merke, wie schnell ich da herausgefordert bin. Geduld zu haben. Gerade dann, wenn der andere so ganz anders tickt als ich. Wenn dem anderen gerade was ganz anderes wichtig ist. Ich bin ein Mann, ich kann mich relativ gut auf eine Sache konzentrieren. Zwei Sachen gleichzeitig zu machen, ist nicht so mein Ding. Und wenn dann jemand kommt und sagt, Martin, kannst du denn mal? Dann muss ich eigentlich erstmal so eine Schrecksekunde einsetzen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich jetzt ganz dringend, weil Geduld ist jetzt nicht meine Stärke. Und dann zu sagen, Herr Jesus, und trotzdem möchte ich jetzt mich auf den anderen konzentrieren, das aushalten und fragen, was kann ich denn jetzt für ihn tun? Das sind so meine Herausforderungen. Freundlichkeit ist das Nächste, was hier angesprochen wird. Begegne ich den anderen Menschen in der Haltung eines guten Freundes? Also nicht ärgerlich, nicht ablehnend, sondern wohlwollend. Nicht verbissen, sondern mit einem freundlichen Lächeln. Güte ist das nächste Stichwort. Dem anderen gut sein und dem anderen Gutes tun. Im anderen das Gute suchen und finden. Nicht das Schlechte voraussetzen. Gütig sein. Treue. Beieinander bleiben, Unterschiede aushalten, Streit und Konflikte überwinden, das Verbindende suchen, an der Beziehung festhalten, das Trennende überbrücken, Besonnenheit. Erst nochmal drüber nachdenken, erst nochmal eine Nacht drüber schlafen. Nachsinnen, was denn jetzt ein guter Weg ist. Nicht aus dem Affekt heraus handeln. Sich nicht von schlechten Gefühlen beherrschen lassen. Überlegen, was eine Situation entschärfen kann. Deeskalieren, um es mit einem schönen neuen deutschen Wort zu sagen. Und das Letzte, was der Paulus hier nennt, ist Selbstbeherrschung. Das alte Wort dafür ist Zucht, sich selbst in Zucht nehmen. Ich weiß, das ist ein hartes Wort, aber genau darum geht es. Zu wissen, was man jetzt eigentlich gerne tun würde, zu wissen, dass es falsch ist und zu sagen, das tue ich jetzt nicht. Und stattdessen das Gute zu tun. Nein sagen können. Oder bewusst auch Ja sagen können und zu sagen, ja, ich tue das Gute und ich bleibe dran. Ich habe die Selbstbeherrschung. Ich lasse mich nicht von irgendwie von außen oder von meinen eigenen Gefühlen überrollen, sondern ich entscheide, was ich tue unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ich gehe mal davon aus, dass keiner von uns hier sagen würde, alles kein Problem. Ich denke, dass jeder von uns so seine Punkte hat, wo er sagt, das hätte ich gerne mehr in meinem Leben. Und die Fragen, die deswegen zu beantworten sind, ist einmal, habe ich mein Leben ein für alle Mal unter die Herrschaft von Jesus Christus gestellt? Wenn Sie das nicht getan haben, dann können Sie auch nicht aus der Kraft und unter der Herrschaft des Heiligen Geistes leben. Den haben Sie dann ja nicht. Und deswegen ist die erste Frage zu sagen, will ich so leben und will ich dafür auch alle Selbstbestimmung aufgeben und sagen, ich unterstelle mich der Herrschaft von Jesus Christus. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Und ich kann mir kein schöneres Leben vorstellen als mit Jesus. Aber dafür ist es nötig zu sagen, ich gebe die Kontrolle über mein Leben ab. Und ich unterstelle mich der Herrschaft von Jesus Christus. Und wenn ich Christ bin und merke, ich stoße immer wieder an meine Grenzen, wäre die Frage, bin ich wirklich bereit, meinen selbstsüchtigen Lebensstil aufzugeben? Das geht halt leider nicht, dass ich sage, ich regiere selbst über mein Leben, ich entscheide selbst über mein Leben, ich denke weiter, ich meiner mir mich, aber ich will einen liebevollen Lebensstil leben, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Beides geht nicht, die beiden kämpfen gegeneinander. Das sind Feinde in mir. Beide wollen die Oberhand gewinnen und ich muss mich entscheiden, wer gewinnen soll. So beschreibt der Paulus das hier. Nochmal die Verse 16 und 17. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr alle selbstsüchtigen Wünsche widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Ich komme zum Schluss und habe erstmal eine schlechte Nachricht. Ich bin verantwortlich. Ich kann nicht sagen, so bin ich halt geprägt, so bin ich halt erzogen worden. Diese Gene habe ich halt von meinen Eltern mitbekommen. Ich kann ja eigentlich gar nicht anders. Wenn sie ohne Jesus leben, dann würde dieser Satz zutreffen. Ich kann ja nur das schaffen, was in mir steckt. Aber wenn sie in der Nachfolge von Jesus Christus leben, dann können sie nicht mehr sagen, so bin ich halt. Dann müssen wir uns eingestehen, wenn ich mich falsch verhalte, dann habe ich mich immer dafür entschieden, das Falsche zu tun. Wenn ich mich falsch verhalte, dann habe ich mich immer entschieden, das Falsche zu tun. Oder ich habe mich zumindest nicht dafür entschieden, das Gute zu tun. Das ist die schlechte Nachricht. Wir können uns nicht mehr entschuldigen. Wir können die Schuld nicht mehr auf andere abwälzen. Die gute Nachricht ist natürlich, wir müssen das auch nicht aus uns selber schaffen und wir müssen nicht mehr tun, als zu sagen, ich übereigne mein Leben Jesus Christus und ich unterstelle mich der Herrschaft des Heiligen Geistes. Dann wird das von alleine in meinem Leben wachsen und reifen. Also, wann immer ich mit meinem Verhalten, mit meinem Lebensstil unzufrieden bin, lässt sich das letztlich auf die Frage zurückführen, regiert der Heilige Geist in meinem Leben oder regiert meine Selbstsucht? Und weil das so ist, deswegen ist die Antwort auch so einfach. Die Veränderung ist deshalb theoretisch so einfach, weil ich sagen muss, okay, ich muss es ja nicht selber tun und ich kann sagen, Herr Jesus, ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht hin. Aber du kannst es hinkriegen. Du kannst das, was ich mit 40 Jahren Konzentration und Selbstdisziplin nicht geschafft habe, hinkriegen als Frucht deines Geistes. Du bietest mir deine Kraft an, deine Liebe, deinen Lebensstil, der wachsen und reifen darf in meinem Leben. Und deswegen möchte ich mich der Herrschaft deines Geistes und der Leitung und Führung deines Geistes gerne unterstellen. Und deswegen nochmal die Frage, bin ich ein Nachfolger von Jesus Christus? Habe ich mein Leben unter die Herrschaft des Heiligen Geistes gestellt? Und wenn ja, bin ich bereit, mich jeden Tag neu gegen meinen Egoismus und für ein Leben unter die Herrschaft des Heiligen Geistes zu entscheiden? Und aus diesen beiden großen Fragen, die kleine Frage, wo soll sich das in der nächsten Woche besonders zeigen? Amen.
Sie haben Fragen oder Anregungen zur Predigt und möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Sie finden alle Kontaktdaten auf www.lkg-schwabach.de.